Das Interessante, was man sich jetzt gleich mal merken kann, ist, in den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte hatte kein Christ dasselbe Neue Testament wie wir. Kein Christ. Die hatten alle einen anderen Umfang, größer, kleiner, zum Teil Dinge drin, die wir nicht hatten, zum Teil Dinge nicht drin, die wir haben. Wie ging es denen eigentlich damit? Mein heutiges Thema bei Glauben, Denken lautet: Warum enthält das Neue Testament 27 Bücher? Und dabei geht es um die Geschichte des neutestamentlichen Kanons. Als ich das vorbereitet habe, habe ich an meinem Regal eine alte Bibelausgabe gefunden, Neue Genfer Übersetzung von 2003. Da hatte ich mir damals etwas ins Inhaltsverzeichnis geschrieben, das zeige ich hier gerade mal, nämlich die Zahl 16. Diese Ausgabe des Neuen Testaments enthält interessanterweise nicht 27 Bücher, so wie man das gewohnt ist, sondern nur 16. Das lag damals daran, dass die mit der Übersetzung noch nicht weit genug waren und die haben dann erstmal das Matthäusevangelium, Markus, Lukas, Johannes, Apostelgeschichte gebracht, aber dann bei den Briefen ganz viel weggelassen, wovon wir sagen würden, das gehört doch eigentlich auch dazu, der zweite Korintherbrief oder der Epheserbrief und ähnliches. Als ich damals diese Bibel in der Hand hatte, dachte ich, das ist eigentlich eine interessante Frage. Wie würde es mir als Christ gehen, wenn mein Neues Testament nur 16 Bücher hätte, nicht 27, also 11 weniger? Könnte ich dann auch noch vernünftig glauben? Oder könnte ich dann nur halb glauben oder vielleicht gar nicht? Oder würde ich dann ständig ins Schleudern kommen? Das ist die Frage, die sich mir damals gestellt hat und die ich dann im Laufe der Zeit noch etwas weiter verfolgt habe und die ich heute gerne behandeln möchte in 4 Schritten. Ich beginne wie so häufig mit einer Einleitung. Dann kommt zweitens der historische Ausgangspunkt des neutestamentlichen Schriftenkanons. Dann kommt drittens die Entstehungsgeschichte des neutestamentlichen Kanons. Und viertens eine Art Ausblick, das mache ich dann nur noch relativ kurz, der heutige Umgang mit den neutestamentlichen Kanongrenzen. Wenn also die ganzen historischen Fragen geklärt sind, was bedeutet das dann ganz praktisch für Christen, die heutzutage mit dem Neuen Testament zu tun haben und darüber nachdenken, wie relevant das jetzt für sie ist, wie viele Bücher dazugehören und wie viele nicht. Also Einleitung. Was ist die Fragestellung, um die es mir heute geht und die sich ja so ein bisschen an diesem Buch hier entzündet hat? Erste Frage: Warum enthält das Neue Testament eigentlich genau 27 Bücher und wer hat das wann festgelegt? Zweite Frage: Was für Kriterien haben damals bei der Abgrenzung eine Rolle gespielt? Oder anders gesagt, gab es überhaupt Kriterien oder ist es mehr oder weniger freihändig einfach so passiert? Oder hat irgendwann mal eine große Behörde gesagt, so und so ist es und alle mussten es glauben? Dritte Frage: Könnte man eigentlich heute noch den Umfang des Neuen Testaments reduzieren oder auch erweitern, also die Kanongrenzen in die eine oder andere Richtung verschieben? Wäre das zulässig? Oder darf man das prinzipiell gar nicht denken? Und vierte Frage: Was hätte das eigentlich für Folgen, wenn man das Neue Testament jetzt vergrößern oder verkleinern oder seinen Umfang, seinen Inhalt irgendwie verändern würde? Bevor ich weitergehe, einige Sätze zu diesem Begriff, den ich schon verwendet habe, Kanon. Das ist ja ein mehrdeutiger Begriff. Den meisten fällt dabei als erstes etwas Musikalisches ein und man kann das im Duden natürlich auch sofort kontrollieren. Ein Kanon ist ein Lied, bei dem in einem bestimmten Abstand zwei oder mehrere Stimmen nacheinander mit der Melodie einsetzen, sodass ein mehrstimmiger Gesang entsteht. Also froh zu sein bedarf es wenig. Und dann geht es immer so, eine Gruppe nach der anderen und alles schön vielstimmig, ein Kanon. Dass das hier nicht gemeint ist, muss ich gar nicht extra sagen. Die zweite Bedeutung, die das Wort Kanon haben kann, kommt aus dem Griechischen. Da gibt es das Wort Kanon, das begegnet uns zum Beispiel in Galater 6, Vers 16. Und im Lateinischen gibt es das Wort Kanon. Und das ist uns aus so einer verballhornten Formulierung auch einigermaßen geläufig. Wir haben nämlich die Aussage schon manchmal gehört oder selber gebraucht, das ist unter aller Kanone. Ich dachte früher immer, das hat was mit Kanonen zu tun, bis mir mal jemand erklärt hat, der Kanon, von dem hier die Rede ist, oder die Kanone, so verballhornt, das ist der Maßstab. In diesem antiken Sinne von Kanon. Das heißt also im Lateinischen, wenn man dann sagte, das ist sub omni canone oder im Plural sub omnibus canonibus, dann heißt das so viel, das ist unterhalb jedes Maßstabs, das ist ungenügend. Also in dem Sinne verwenden wir das ja eigentlich auch, wenn wir sagen, das war echt unter aller Kanone. Das ist insofern einerseits falsch, da an Kanonen zu denken, aber andererseits auch eine gute Eselsbrücke, um sich klarzumachen, worum es eigentlich geht. Denn die Bedeutung, die jetzt hier im Zusammenhang mit den biblischen Texten eine Rolle spielt, das ist die dritte. Ein Kanon ist eine Liste von Büchern, die einem Maßstab entsprechen. Also, entweder die Liste mustergültiger Autoren oder Werke in einem ganz allgemeinen Sinne und dann kann man von einem Kanon der Klassiker sprechen. Und wer viele dieser kanonischen, klassischen Schriften kennt, das ist halt ein gebildeter Mensch. Und das, was für uns jetzt das eigentlich Entscheidende ist, das ist eine Definition, die wir auch im Duden finden. Ein Kanon, das ist die Liste der kirchlich für verbindlich erklärten biblischen Schriften. Und jetzt muss man sich klar machen, diesen Wortgebrauch gibt es in der Christenheit eigentlich erst ausgeprägt ab dem 4. Jahrhundert nach Christus. Und jetzt Folgendes beachten. Wenn ich im Folgenden über Kanon oder Kanone spreche, dann bin ich mir dessen bewusst, der Begriff ist erst jünger in dieser Bedeutung. Ich meine damit dann etwas, was schon älter ist, auch weil dafür dann andere Begriffe üblich waren, aber kanonisch hat sich so eingebürgert, dass man häufig auch schon für das zweite oder dritte Jahrhundert sagt, das ist der biblische Kanon oder diese oder jene Schrift ist kanonisch oder nicht kanonisch. Das nächste, was man sich zunächst noch klar machen sollte, ich habe das eben schon angedeutet, das ist der heutige Kanonumfang, also der heutige Umfang des neutestamentlichen Kanons ist jetzt hier mein Thema. Und der begegnet uns in der christlichen Geschichte erstmals im Jahr 367 beim Kirchenvater Athanasius. Athanasius von Alexandrien lebte im 4. Jahrhundert und hat einmal eine Aufstellung erstellt, mit den 4 Evangelien, der Apostelgeschichte, 7 katholischen Briefen, 14 Paulusbriefen und der Johannesapokalypse. Summa summarum 27 Bücher und das ist das erste Mal genau der Umfang, den wir auch in unserem normalen Neuen Testament haben, die nicht so vorläufig sind wie das hier. Die Reihenfolge ist ein bisschen anders. Bei uns sind normalerweise die Paulusbriefe vor den katholischen Briefen. Der Hebräerbrief wird von den meisten Bibellesern auch nicht bei den Paulusbriefen einsortiert. Das war in der alten Kirche auch ein bisschen anders. Aber die Zahl ist die gleiche. Athanasius. Das Interessante, was man sich jetzt gleich mal merken kann, ist, in den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte hatte kein Christ dasselbe Neue Testament wie wir. Kein Christ. Die hatten alle einen anderen Umfang, größer, kleiner, zum Teil Dinge drin, die wir nicht hatten, zum Teil Dinge nicht drin, die wir haben. Wie ging es denen eigentlich damit? Das ist so eine ähnliche Frage wie die hier. Wie geht es einem eigentlich, wenn das Neue Testament ein bisschen anders aussieht, als das für uns so selbstverständlich ist? Nach diesen Vorbemerkungen komme ich jetzt zu einem zweiten Punkt. Der historische Ausgangspunkt des neutestamentlichen Schriftenkanons. Und wahrscheinlich ist das jetzt mein wichtigster Punkt für heute. Denn der historische Ausgangspunkt des Schriftenkanons ist nicht eine Schrift, sondern bevor alles schriftlich wurde, gab es das mündlich. Und bevor alles in irgendwelchen Texten einen Niederschlag gefunden hat, gab es eine Person, mit der alles losgeht, auch die Kanonfrage. Das hat einmal der katholische Theologe Karl-Heinz Ohlig sehr schön formuliert. Ein neuer Kanon war mit Christus gegeben. Also am Anfang steht für Christen, die es mit der Bibel, mit dem Neuen Testament zu tun haben, nicht das Buch, sondern erstmal der Glaube an Christus. Und daraus entwickelt sich alles andere. Aber wenn ich nicht an Christus glaube, dann habe ich eigentlich auch keinen Zugang zu der Aussage, dieses Buch hier soll eine besondere Bedeutung für meinen Glauben haben und der Kanon sein, der Maßstab, an dem ich mich orientiere. Oder noch einmal ein schöner Satz von Ohlig: Theologisch gründet alle neutestamentliche Kanonizität in der Kanonizität des Herrn. Also, bevor ich das Neue Testament als meinen Kanon, als meinen Maßstab anerkennen kann, muss ich erst Christus als meinen Maßstab akzeptieren und das eine ergibt sich historisch aus dem anderen. Dieser ursprüngliche Autoritätsanspruch Jesu, der durchzieht jetzt das ganze Neue Testament. Und es ist nicht mein Thema heute, das ausführlicher darzustellen. Ich möchte nur ganz wenige Beispiele dafür zeigen, wie dieser Autoritätsanspruch Jesu klingt, wenn man das in den Evangelien nachliest. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Und dann aus der Passionsgeschichte, wir sind gerade in der Passionszeit, der Hohepriester sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagst es. Mit anderen Worten, das ist so, das ist richtig. Jesus sprach: Meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Das heißt, so viel wie das, was ich sage, das ist Gottes Wort, das ist das Reden Gottes. Und noch ein Jesuswort: Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Das soll mal reichen. Meine Überzeugung ist, wer diesen Anspruch nicht an den Anfang stellt, der kann nicht genau verstehen, was eigentlich dieses Buch bedeuten soll. Ohne diesen Anspruch Jesu gibt es kein Neues Testament und nicht irgendwelche Schriften mit kanonischem Anspruch. Dann gibt es jetzt noch eine zweite Größe, die dazukommt. Ich nenne das die abgeleitete Autorität oder besser der abgeleitete Autoritätsanspruch der Apostel. Ich gehe jetzt einfach nur mal für ganz wenige Beispiele in das lukanische Doppelwerk. Lukas Kapitel 6, es geschah in diesen Tagen, dass Jesus auf den Berg hinausging, um zu beten, und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Schüler herbei und erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Also die Apostel sind die ersten, die engsten, die wichtigsten Schüler Jesu. Und dann heißt es am Anfang der Apostelgeschichte, nachdem Judas dem Apostelkreis abhanden gekommen ist, dass man einen Ersatz braucht. Und um den zu finden, wird jetzt nochmal genau gesagt, was eigentlich einen Apostel, also einen dieser besonderen Schüler Jesu ausmacht. Da heißt es in Apostelgeschichte 1, Petrus sagte, es muss von den Männern, die mit uns gegangen sind, in all der Zeit, in welcher der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe des Johannes, bis zu dem Tag, an dem er von uns hinweg aufgenommen wurde, von diesen muss einer Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Und das Los fiel auf Matthias und er wurde den 11 Aposteln zugezählt. Also ein Apostel ist einer, der vom Anfang des öffentlichen Wirkens Jesu, das beginnt mit Johannes dem Täufer, bis zum Schluss, bis zur Auferstehung dabei gewesen ist und in dem Sinne ganz nah dran war an Jesus, an seinem Wirken und deswegen auch sagen kann, was das Wesentliche am Wirken Jesu gewesen ist. Und damit hat man im Grunde, noch bevor es irgendwelche Texte gibt, noch bevor irgendein Buch entsteht, die beiden Kristallisationspunkte des neutestamentlichen Kanons vor Augen. Auf der einen Seite das Wirken Jesu Christi und auf der anderen Seite die Lehre seiner Apostel. Und wenn das dann einen Schritt weitergeht, dann ergeben sich daraus zwei Schriftengruppen, die den neutestamentlichen Kanon ausmachen. Nämlich einmal die Jesusbücher, also die Evangelien, und zum anderen die Apostelschriften, Apostelgeschichte, die ganzen Briefe und die Offenbarung. Das sind die beiden Kristallisationspunkte, um die herum sich sozusagen jetzt Stück für Stück das anlagert, was nachher in der Summe 27 Bücher sein wird und was wir als unser Neues Testament oder mit dem Fachausdruck unseren Kanon bezeichnen. Und damit bin ich bei meinem dritten Punkt, die Entstehungsgeschichte des neutestamentlichen Kanons. Und das ist jetzt der längste Abschnitt in meinem Vortrag. Der ist sehr geballt, also fest anschnallen. Da kommt jetzt einiges. Wir gehen nämlich einmal durch 4 Jahrhunderte und bleiben immer wieder an bestimmten entscheidenden Stationen stehen und schauen uns an, welcher Text ist dazugekommen, welcher Text ist rausgeflogen, warum ist einer dazugekommen, warum ist einer rausgeflogen und was war zu einem bestimmten Zeitpunkt erreicht. Also das ist der dritte Teil. Und ich beginne mal mit der apostolischen Zeit, also so grob gesagt mit den ersten 4 Jahrzehnten der christlichen Geschichte. Und in dieser Zeit haben wir eigentlich noch gar keine Jesusbücher, noch keine Evangelien. Die entstehen erst ganz am Ende dieser Zeitperiode. Aber natürlich hat man schon einen Kanon, denn man hat ja die Worte Jesu. Und wir stoßen jetzt darauf, dass in der frühen Christenheit diese Worte Jesu eine ganz große Anerkennung finden. Etwa in 1. Timotheus 5, Vers 18, da heißt es, die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der drischt, das Maul nicht verbinden. Das ist ein Zitat aus dem 5. Mosebuch, das ist Heilige Schrift, keine Frage, das war für jeden Juden so und auch für jeden Christen. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und das ist ein Jesuswort, das finden wir auch in Matthäus 10. Wahrscheinlich ist es hier nicht aus unserem Matthäus-Evangelium zitiert, weil es das noch nicht gab. Aber man merkt, dass hier zwei Dinge auf dasselbe Niveau gestellt werden, nämlich das, was im Alten Testament, im 5. Mosebuch geschrieben steht, und das Wort Jesu. Und es ist beides gleichermaßen maßgeblich für das christliche Denken. Und es gibt noch überhaupt gar keine neutestamentlichen Texte in der Weise, wie wir das kennen, aber es gibt einen Maßstab. Ein anderer Text in diesem Zusammenhang ist 2. Petrus 3. Da heißt es, damit ihr gedenkt der schon vorher von den heiligen Propheten gesprochenen Worte und des durch eure Apostel übermittelten Gebotes des Herrn und Heilandes. Also wieder das Gleiche, die alttestamentliche Offenbarung in schriftlicher Form, daneben dann die Worte Jesu. Und beides ist in gleicher Weise die Grundlage, auf die sich die Christenheit bezieht. Neben diesem einen Kristallisationspunkt, das Wirken Jesu, gibt es den zweiten, die Lehre der Apostel. Und am Anfang der Apostelgeschichte in Kapitel 2 wird es einmal ganz kurz und prägnant zusammengefasst. Die ersten Christen verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Also die Lehre der Apostel, das ist die Basis in ähnlicher Weise, wie die Worte Jesu das sind. Ich hatte gesagt, die Apostel haben eine abgeleitete Autorität, Jesus hat eine ursprüngliche Autorität, das ist schon zu beachten, und trotzdem sind die Apostel mit dem, was sie als die engsten Schüler Jesu sagen, von Anfang an so hoch eingestuft worden, dass man sich an ihrer Lehre orientiert hat. Im 1. Thessalonicher Brief gibt es eine weitere interessante Stelle, die handelt jetzt nicht von den 12 Aposteln, sondern vom Apostel Paulus, der Nummer 13, der da so nachträglich dazu kam. Der schreibt in diesem Brief: und darum danken wir Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden auch wirkt. Das sind so Aussagen im Neuen Testament, an denen man nachvollziehen kann, warum heute noch viele Christen sagen, das ist für uns das Wort Gottes, weil da die Unterscheidung drin steckt zwischen einem rein menschlichen Wort und einem Wort wie dem Wort des Apostels Paulus, das in einer Weise von Gott kommt, die das über jedes menschliche Wort hinaushebt. Und dann gibt es bald auch Schriften von Aposteln, und die treffen auf dieselbe Anerkennung. Also es ändert sich, wenn man so will, der Aggregatzustand. Das, was vorher gasförmig oder flüssig war, das wird jetzt fest, aber damit ändert sich nicht die Anerkennung, die das findet. Im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, gibt es diesen interessanten längeren Abschnitt: achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen. Und jetzt kommt's: wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Also Schrift, Heilige Schrift ist ein Fachausdruck. Das Wort kanonisch kannte man ja noch gar nicht in unserer Weise. Aber wenn man sagt Heilige Schrift, dann ist es der Maßstab, dann ist es die Basis, auf der man steht. Und hier wird jetzt gesagt, die Briefe des Apostels Paulus, die sind schon in neutestamentlicher Zeit Heilige Schrift, ja, neben den übrigen Schriften selber auch Schrift. Mit diesem Fachausdruck ist die Anerkennung ausgesprochen. Wir gehen einen kleinen Schritt weiter und kommen in die Zeit der apostolischen Väter. Das ist also die nächste Generation, etwa 70 bis 140 nach Christus, und stoßen auf einige interessante Persönlichkeiten, die nicht jedem Christen so geläufig sind, aber die total wichtig waren für die Entwicklung des frühen Christentums und auch für die Entstehung des Neuen Testaments. Und auch hier haben wir wieder diese beiden Christianisationspunkte. Clemens von Rom, da sind wir am Ende des ersten Jahrhunderts. Der schreibt einen Brief, und in dem Brief schreibt er: vor allem wollen wir der Worte des Herrn Jesus gedenken, denn so hat er gesagt. Und wenn man das jetzt weiterliest, merkt man, das sind alles Zitate aus der Bergpredigt. Matthäus 5 bis 7. Wir wissen jetzt nicht, ob der die aus dem Matthäus-Evangelium geschöpft hat, diese Zitate, oder aus einer mündlichen Überlieferung oder aus der gedächtnismäßigen Erinnerung. Wie ihr tut, so wird euch getan werden. Wie ihr gebt, so wird euch gegeben werden. Wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden. Wie ihr euch erweist, so wird euch Güte erwiesen werden. Ich habe mal die Stellen dazu notiert aus Kapitel 5 und 6 und 7 im Matthäus-Evangelium. Mir sieht das eher aus wie eine gedächtnismäßige Erinnerung als wie ein schriftliches Zitat. Aber das spielt jetzt hier gar keine so große Rolle. Die Worte Jesu sind auch am Ende des ersten Jahrhunderts in der nächsten Generation der Maßstab, der gilt für christliches Leben und christliche Ethik. Aber relativ bald ist dann klar, dass diese Texte auch schriftlich vorliegen, die Worte Jesu also in den Evangelienschriften vorliegen. Und derjenige, bei dem das ganz früh zu beobachten ist, der trägt den Namen Papias von Hierapolis. Der wirkte in Kleinasien, also in der heutigen Türkei. Und der erwähnt ein Jesusbuch des Matthäus und ein Jesusbuch des Markus. Und ob er auch unser Lukas-Evangelium und das Johannes-Evangelium kannte, das wissen wir nicht so sicher. Das kann man leider nicht mit Sicherheit feststellen. Aber da gibt es schon am Anfang des 2. Jahrhunderts Evangelienbücher, die wir heute auch noch in unserem Neuen Testament haben. Und da sieht man, dass also manche Elemente unseres Neuen Testaments in schriftlicher Form schon ganz, 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 ganz lange zurückgehen. Und auf der anderen Seite die Lehre der Apostel, Clemens von Rom noch einmal. Tun wir, was geschrieben steht. Der Heilige Geist sagt nämlich, nicht rühme sich der Weise seiner Weisheit, das ist Jeremia 9, sondern wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und das ist der Apostel Paulus im 1. und 2. Korintherbrief. Also so eine typisch paulinische Formulierung. Nicht? Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und was jetzt der Clemens am Ende des 1. Jahrhunderts sagt, ist, das, was Paulus schreibt, steht geschrieben. Das, was Paulus sagt, das sagt auch der Heilige Geist. Er sagt nicht, das ist kanonisch, denn dieses Wort kennt man noch nicht. Aber es hat im Grunde dieselbe Bedeutung. Ignatius von Antiochien schreibt in einem Brief an die Trallianer, nachdem er denen alles Mögliche gesagt hat, was sie unbedingt machen müssen und was ganz wichtig ist, und er hofft, dass sie sich unbedingt dran halten und dass sie die Hierarchien anerkennen und so weiter. Er schreibt dann, weil ich euch liebe, halte ich an mich, obwohl ich hierüber noch kräftiger schreiben könnte. Ich habe mich nicht so hoch eingeschätzt, dass ich als Verurteilter wie ein Apostel euch befehlen dürfte. Also ein Verurteilter ist der Ignatius auch, so wie der Apostel Paulus vor ihm, aber der sieht einen ganz klaren Unterschied. Wenn er zurückblickt auf die Generation der Apostel, dann sagt er, die konnten euch Christen mit einer anderen Autorität etwas sagen, als ich das kann. Ich bin sozusagen eine Etage tiefer angesiedelt und kann mir nicht mehr dieselbe Vollmacht anmaßen, die die damals hatten. Also in anderen Worten ausgedrückt, diese apostolischen Väter Clemens und Ignatius, die waren der Überzeugung, mit den Aposteln Jesu bewegen wir uns nicht auf Augenhöhe. Die stehen eine Etage über uns. Und wir ordnen uns dem unter und schließen uns dem an und sind uns dessen sehr bewusst. Und dieser Ignatius, der hat es nicht nur einmal gesagt, er hat es an verschiedenen Stellen seiner Briefe immer wieder in unterschiedlicher Weise zum Ausdruck gebracht. Damit kommen wir ins 2. Jahrhundert, wo wir eigentlich schon sind mit den apostolischen Vätern, aber sozusagen in den weiteren Verlauf des 2. Jahrhunderts und merken, wie sich die Dinge relativ schnell entwickeln, aber auch kompliziert entwickeln. Aber es sind sicherlich noch alle gut angeschnallt und wir fahren weiter auf unserer Reise durch diese frühe Zeit und stoßen auf Justin den Märtyrer. Da sind wir etwa in der Mitte des 2. Jahrhunderts und werfen einen kurzen Blick in einen frühen christlichen Gottesdienst und was man da gemacht hat. Der Justin schreibt: Im sonntäglichen Gottesdienst werden die Erinnerungen der Apostel und die Schriften der Propheten vorgelesen. Ich weiß nicht, in was für Gottesdiensten ihr so unterwegs seid. Ich beobachte manchmal, wenn ich eingeladen bin, dass das Thema Schriftlesung etwas vernachlässigt wird. Es hat eigentlich eine ganz, ganz lange christliche Tradition. Die kommt aus dem Judentum. In der Synagoge wurden die Heiligen Schriften vorgelesen. Natürlich die Schriften unseres Alten Testamentes. Und dann hat man sehr früh angefangen, daneben andere Texte vorzulesen. Und im frühen Christentum bedeutete, einen Text im Gottesdienst vorlesen mit den Schriften des Alten Bundes, dieser Text ist verbindlich, der ist kanonisch, würden wir sagen. Es war so ein praktischer Vollzug, der das zum Ausdruck brachte. Ich muss ehrlich sagen, ich bedauere das immer mal wieder, wenn ich Gottesdienste besuche, wo nichts mehr vorgelesen wird, weil man denkt, die wissen das wahrscheinlich schon alle oder vielleicht interessiert sie nicht so sehr. Aber an sich, wenn man so zurückguckt, Das hat 2000 Jahre ganz gut funktioniert. Ich glaube, manchmal müssten wir uns da wieder daran erinnern, dass das nicht nur irgendeine tote Tradition ist, dass man das macht, sondern dass das einen sehr guten und tiefen Sinn hat. Am Ende des 2. Jahrhunderts stoßen wir auf Irenäus von Lyon und er hat einen etwas merkwürdigen Text geschrieben und er hat sich diese Frage gestellt, die ich ja so ähnlich am Anfang auch gestellt habe, kann man mehr oder weniger Bücher im Neuen Testament haben? Er hat es jetzt auf die 4 Evangelien bezogen und fragt, warum sollte die Zahl der Evangelien größer oder kleiner sein? Da die Welt, in der wir leben, sich in 4 Gegenden teilt und weil es 4 Hauptwindrichtungen gibt, die Kirche aber auf der ganzen Erde verbreitet ist, Säule und Stütze der Kirche das Evangelium und der Geist des Lebens sind, so hat sie plausiblerweise 4 Säulen, die von allen Seiten Unvergänglichkeit atmen und die Menschen immer neu beleben. Also ich wäre jetzt ehrlich gesagt nicht drauf gekommen zu sagen, warum soll es 4 Evangelien geben, weil es 4 Windrichtungen gibt. Das erscheint mir theologisch nicht total zwingend, aber ich würde das jetzt mal indirekt anschauen, was Irenäus hier sagt. Wenn der sich schon auf so, ich sage jetzt mal, etwas windige, abwegige Spekulationen einlassen kann, warum sind das jetzt ausgerechnet 4? Dann setzt das ja voraus, dass das einfach gesetzt war. Das war so, Ende des 2. Jahrhunderts gab es daran eigentlich nicht mehr viel zu rütteln. Und da hat er überlegt, jetzt überlege ich mir noch sozusagen sekundär ein paar schlaue Gedanken. Und dann kommen die 4 Teile der Welt und die 4 Windrichtungen und Himmelsrichtungen und so weiter. Und im Grunde ist es eine Bestätigung dessen, dass man da am Ende des 2. Jahrhunderts nicht mehr dran gerüttelt hat. Also der Kanon in der Gesamtheit, in unserem heutigen Sinne, den gibt es erst seit dem 4. Jahrhundert, aber den 4 Evangelien-Kanon, den gibt es seit dem 2. Jahrhundert, spätestens seit dem Ende des 2. Jahrhunderts. Und das sieht man dann auch in den antiken Handschriften. Ich habe jetzt hier mal den Papyrus 75 gewählt, der da besonders interessant ist. Leider ist das nicht vollständig in dieser Handschrift, aber man sieht hier gerade auf dieser Abbildung den Übergang vom Lukas-Evangelium mit der Evangelienunterschrift und den Übergang zum Johannes-Evangelium mit der Evangelienüberschrift. Also 2 Evangelien waren auf jeden Fall in dieser Handschrift, vielleicht noch Matthäus, Markus, das ist nicht so ganz sicher, es ist aber zu vermuten, nach dem, was Irenäus schon einige Zeit vorher dazu gesagt hat und wie das in vielen anderen Teilen der Kirche damals aussieht. Also an einer Stelle, da stabilisiert sich inzwischen was. Noch nicht überall, aber an dieser Stelle. Und gelegentlich gibt es da noch kleine Ausreißer. Und von einem Ausreißer berichtet Serapion von Antiochien. Der hatte um 200 nach Christus nämlich mit dem sogenannten Petrus-Evangelium zu tun, das es bekanntlich nicht ins Neue Testament geschafft hat. In dem Gebiet, für das er als Bischof zuständig war, gab es nämlich die Frage, ist es nicht ein guter Text, kommt ja vom Apostel Petrus, enthält auch so viel Wertvolles, sollen wir den nicht noch sozusagen als Nummer 5 dazu nehmen? Und was dann passiert ist, berichtet uns der Kirchenhistoriker Eusebius im 4. Jahrhundert. So, da schreibt nämlich der Serapion in einem Text über das sogenannte Petrus-Evangelium Folgendes. Wir halten an Petrus und den übrigen Aposteln ebenso fest wie an Christus. Das sind wieder diese beiden Personengruppen, ne? Wenn aber Schriften fälschlich unter ihren Namen gehen, so sind wir erfahren genug, sie zurückzuweisen. Mit anderen Worten, das Petrus-Evangelium, das kommt gar nicht von Petrus, ja. Das ist eine Fälschung, eine literarische Fälschung, sagt man dazu. Und dann hat das schlechte Chancen, zum Maßstab zu werden und in den Kanon zu gelangen. Und zweitens, das Petrus-Evangelium ist abzulehnen, weil zwar das meiste mit der wahren Lehre unseres Erlösers übereinstimmt, manches aber auch davon abweicht. Also neben der Frage, wer hat es geschrieben? die Frage, was steht da drin und passt das zu dem, was wir aus den anderen gesicherten Texten wissen? Und auch das ist hier nicht der Fall. Sodass also der Serapion dann gesagt hat, nach anfänglichem Zögern, bitte das Petrus-Evangelium nicht auf dieselbe Stufe heben wie die anderen Evangelien, die schon akzeptiert sind. Und man sieht also, wie dieser Prozess sich da langsam und vorsichtig vollzieht. Und auf der Seite der Apostelschriften wieder mal ein Papyrus, Papyrus 46. Manche datieren den auf die Zeit um 200, andere auf die Zeit um 150 nach Christus. Und in diesem Papyrus findet sich jetzt eine ganze Sammlung von Paulusbriefen, einschließlich Hebräerbrief, wie man hier sieht, also Römer, Hebräer, die beiden Korintherbriefe, Epheser, Galater, Philippa, Kolosser, 1. Thessalonicher Brief. Dann weiß man, dass die Handschrift nicht vollständig ist, da ist was abgebrochen. Welche Briefe danach noch kommen, ist nicht ganz sicher, aber es ist ziemlich klar zu erkennen, dass da nicht alle kommen können, die wir erwartet hätten, denn dafür hätte der Platz nicht gereicht, soweit man das errechnen kann. Aber immerhin, also 4 Evangelien sind gesetzt und die Paulusbriefsammlung, die ist schon relativ weit gediehen, auch wenn sie noch nicht ganz da ist, wie wir sie heute aus unserem Neuen Testament kennen. Und dann kommt ein super interessanter Text aus der Zeit um 200. Der Canon Muratori. Wenn man so will, also eine Art Inhaltsverzeichnis des Neuen Testaments. Was steht da drin? Was gehört dazu? Und erstmal die 4 Evangelien. Das ist jetzt um 200 keine große Überraschung mehr. Und dann die Apostelgeschichte, 13 Paulusbriefe, der Judasbrief, 2 Johannesbriefe und dann lustigerweise die Weisheit Salomos. Also wie die in einen neutestamentlichen Schriftenkanon geraten ist, das lässt sich nicht mehr so leicht aufklären. Man würde ja denken, klingt eher etwas alttestamentlich, aber war hier mit dabei. Dann die Johannesoffenbarung und diese Christen, die mit diesem Neuen Testament gelebt haben, waren der Meinung, eine Offenbarungsschrift ist ein bisschen wenig. Wir lesen auch noch die Petrus-Offenbarung als verbindlichen Text. Wie wir heute wissen, ist die Petrus-Offenbarung da nicht drin geblieben. Das hat sich nicht durchgesetzt. Aber es gab mal Christen, die haben das als das Wort Gottes gelesen. Interessanterweise. Und wenn man dann wissen will, warum sind eigentlich manche Bücher rein und raus, wie begründen diese Leute in und out, dann kann man sich das mal exemplarisch an einer Schrift mit dem Titel Hirt des Hermas klar machen. Da heißt es nämlich in diesem Canon Muratori, den Hirten aber hat ganz vor kurzem zu unserer Zeit in der Stadt Rom Hermas verfasst und deshalb soll er zwar gelesen werden, aber öffentlich in der Kirche dem Volk verlesen werden kann er weder unter den Propheten, deren Zahl abgeschlossen ist, noch unter den Aposteln am Ende der Zeiten. Also der gehört nicht mehr in die frühe apostolische Zeit. Die haben nicht gesagt, Hirt des Hermas, der Autor ist ja kein Apostel, also geht es deswegen nicht. Denn man hat ins Neue Testament auch Texte aufgenommen, in denen Schüler der Apostel die Lehre der Apostel aufgezeichnet haben. Aber der Hirt des Hermas kommt aus dem 2. Jahrhundert und das ist zu spät. Man ist nicht mehr nah genug dran an der Verkündigung Jesu und der Lehre der Apostel und nimmt dann einen solchen Text nicht mehr in den Kanon mit rein. Was jetzt nicht heißt, dass der irgendwie ganz schlimm ist und verbannt werden muss oder nicht gelesen werden darf, aber es kommt wieder die Unterscheidung ins Spiel. Er kann nicht im Gottesdienst offiziell als Heilige Schrift vorgelesen werden. Und wenn Leute den privat lesen, wunderbar, so machen wir das ja auch heute mit ganz vielen christlichen oder theologischen Büchern, die wir lesen, aber von denen wir dann nicht sagen, das hat dieselbe Qualität oder dasselbe Niveau wie die Schriften des Neuen Testaments. Jetzt ein Zwischenstand, bevor wir die nächsten und letzten Schritte nehmen bis ins 4. Jahrhundert. Wie sah eigentlich die Kanongeschichte Ende des 2. Jahrhunderts nach Christus aus? Hierfür folgende Grafik aus dem DTV-Atlas Bibel. Man hat also in der Mitte diesen Kuchen, in dem die 4 Evangelien zu sehen sind und die Apostelgeschichte und 13 Paulusbriefe und noch ganz wenige andere Texte. Das ist Konsens. Etwa 20 Texte zu diesem Zeitpunkt. Und da herum, da schweben ganz viele Satelliten, von denen man noch nicht weiß, werden die es reinschaffen, werden die draußen bleiben müssen. Petrus Apokalypse, Hebräerbrief, dritter Johannesbrief, Himmelfahrt des Jesaja und so weiter. Also diese ganze Bewegung ist noch im Gange. Und ich habe mich auch an dieser Stelle gefragt, ging es den damaligen Christen in ihrem Glauben und in ihrem theologischen Nachdenken eigentlich schlechter als uns heute? Als da noch nicht alles so klar und abgegrenzt und etabliert war wie bei uns. Interessanterweise haben die in den ersten Jahrhunderten ganz große theologische Fragen behandelt und auch gut geklärt, etwa die Frage nach der Dreieinigkeit oder die Frage nach Jesus als Gottessohn und Menschensohn. Also, ich bin nicht geneigt, das sofort negativ zu beantworten und sagen, oh ja, die waren ja ganz arm dran. Und wie gut haben wir es heute? Also wahrscheinlich geht es uns da viel besser. Ich werde zum Schluss nochmal auf diese Frage zurückkommen. Um jetzt noch den letzten Abschnitt bis ins 4. Jahrhundert zu schaffen, müssen wir uns an ein paar ganz großen Cheftheologen orientieren. Und dabei ist jetzt der erste wichtige Origenes von Alexandrien. Der gehört in die erste Hälfte des 3. Jahrhunderts. Und Origenes war einer der größten Geister, der begabtesten Wissenschaftler der griechischen Kirche. Und der hat gesagt, ich will jetzt nicht nur einfach mal die Dinge so weiterverfolgen, wie das bis jetzt war, sondern ich will mal eine Art systematische Übersicht erstellen. Was sind eigentlich die Texte, die allgemein akzeptiert sind und was sind die Texte, die noch umstritten sind? Und um das zu machen, geht er dann an verschiedenen Stellen seines Werkes die verschiedenen Autoren durch und sagt, wie ist es bei Paulus, wie ist es bei Petrus, wie ist es bei Johannes und so weiter. Und hier ein Beispiel. Petrus hat nur einen anerkannten Brief hinterlassen. Er mag noch einen zweiten hinterlassen haben, doch wird derselbe bezweifelt. Also das sind unsere beiden Petrusbriefe, die wir im Neuen Testament haben. Und Origenes sagt, einer ist ganz klar akzeptiert überall, der zweite Petrusbrief nicht. Also das sind jetzt nicht irgendwelche späteren Wissenschaftler aus der Zeit des 18. oder 19. Jahrhunderts, die da Fragen gehabt haben, sondern da sind sich schon die ersten Christen nicht ganz sicher und nicht ganz einig gewesen. Und Origenes will das erstmal gar nicht entscheiden, sondern nur mal notieren, was der Stand der Dinge ist. Johannes, der an der Brust Jesu gelegen, hinterließ ein Evangelium. Er schrieb die Apokalypse. Auch hinterließ er einen Brief von ganz wenigen Zeilen. Auch noch einen zweiten und dritten Brief mag er geschrieben haben, dieselben werden jedoch nicht allgemein als echt anerkannt. Und nachdem also das so angefangen hat, dass man sich da den Überblick verschafft mit Origenes, kommt einige Jahrzehnte später nochmal ein ganz großer, wichtiger Mann der frühen, der alten Kirche, Eusebius von Caesarea. Und der macht es noch systematischer und ich habe das jetzt mal in dieser Tabelle zusammengefasst. Die ist recht gefüllt, aber man kann auch leicht verstehen, was hier passiert. Er hat also in der linken Spalte hier die frühchristlichen Schriften in drei verschiedenen Kategorien. Und dann hat Eusebius notiert, was ist das Urteil der Christenheit über diese Texte, so wie wir das eben bei Origenes hatten. Welche sind allgemein anerkannt und welche sind teilweise umstritten oder teilweise abgelehnt. Und dann hat Eusebius aber noch was anderes gemacht und hat gesagt, was ist eigentlich meine persönliche Meinung? Was ist mein Urteil? Und da sieht man jetzt auf dieser Tabelle, dass er zusätzlich zu den allgemein anerkannten Schriften unter den teilweise anerkannten zwei Gruppen unterschieden hat, Nämlich die einen hat er als echt und dann in dem Zusammenhang auch als kanonisch akzeptiert. Jakobusbrief, Judasbrief, 2. Petrusbrief, 2. und 3. Johannesbrief. Und die anderen hat er nicht akzeptiert. Hebräerevangelium, Paulusakten, Hirtes, Hermas und so weiter. Wenn man sich jetzt diese Texte mal anschaut und durchzählt, dann merkt man 4 Evangelien, Apostelgeschichte 5, 14 Paulusbriefe 19, 1. Petrusbrief 20, 1. Johannesbrief 21, Jakobus 22, Judas 23, 2. Petrus 24, 25, 26 mit den Johannesbriefen. Und die Johannes-Offenbarung steht hier in Klammern. Und das ist bei Eusebius die kleine Einschränkung, die man noch machen muss aus unserer Perspektive. Die hat er nämlich, wie man hier sieht, an zwei Stellen eingeordnet. Der Eusebius hatte nämlich mit der Johannes-Offenbarung inhaltlich große Schwierigkeiten und musste einerseits sagen, die ist sehr weitgehend anerkannt in der Kirche, aber für mich selber kann ich die kaum annehmen. Und dann hat er so einen Kompromiss gefunden und die einerseits in die erste und gleichzeitig in die dritte Kategorie gesetzt. Es bleibt also bei ihm bei 26 Schriften, die er als kanonisch anerkennt, und er hat also das knapp verpasst, derjenige zu sein, der das erste Mal die 27 Schriften nennt, die wir auch heute haben. Und jetzt sind wir wieder bei Athanasius, mit dem ich mal angefangen habe, Athanasius von Alexandrien, 4. Jahrhundert. Der hat das erste Mal in seiner Liste, in seinem Osterfestbrief aus dem Jahr 367, die 27 Bücher so drin, wie wir die heute aus unserem Neuen Testament kennen. Also dieser lange historische Prozess hat zu einem gewissen Abschluss gefunden, auch wenn es dann noch Jahrzehnte gedauert hat, bis sich das in allen Handschriften, in allen Kirchengemeinden und überall durchgesetzt hatte. Aber bei Athanasius ist ein gewisser Punkt erreicht, der dann für die Zukunft ganz entscheidend war. Und der hat es auch schön formuliert. Nachdem es viele versucht haben, die sogenannten apokryphen Bücher für sich selbst zu ordnen und sie der vom göttlichen Geist eingegebenen Schrift einzuverleiben, habe auch ich beschlossen, die Bücher der Reihe nach aufzuzählen, welche als göttliche im Kanon verzeichnet, als solche überliefert und für solche gehalten worden sind. Die Bücher des Alten Testaments sind also der Zahl nach im Ganzen 22. Kommt die Liste. Aber auch die Bücher des Neuen Testaments aufzuzählen darf man nicht unterlassen. Das sind nämlich, und dann kommt die Liste, und dann sind das genau unsere 27. Dies sind die Quellen des Heils, welche den Dürstenden mit ihren Worten erfüllen. In diesen allein wird die Lehre der Frömmigkeit verkündet. Niemand darf diesen etwas beifügen und niemand von diesen etwas wegnehmen. Also schon ein deutlicher Anspruch, dass das eine geschlossene Sammlung ist, in die niemand mehr eingreifen soll. Vierter und letzter Teil, ein kurzer Ausblick. Nachdem wir jetzt also in diesem Schnelldurchgang durch die ersten 3 bis 4 Jahrhunderte gegangen sind, um zu schauen, wie ist der Kanon entstanden und was hat sich historisch entwickelt und wann war diese Entwicklung einigermaßen abgeschlossen. Jetzt für diejenigen, die noch Geduld haben, ein kurzer Abschluss mit der Frage, was ist eigentlich mit dem heutigen Umgang? Was machen wir heute mit den neutestamentlichen Kanongrenzen? Und da gibt es im Prinzip 3 verschiedene Optionen. Und ich merke immer wieder bei meinen Studierenden, wenn ich das mit denen diskutiere, dass die sich immer aufteilen in alle 3 Gruppen. Man kann also nicht sagen, ich bin Christ oder ich bin protestantisch oder ich bin dies oder ich bin das. Also sehen wir das alle so, sondern da gehen die Meinungen sehr stark auseinander. Die erste Variante, das ist die römisch-katholische, und die hat einen starken Ausdruck gefunden im Konzil von Trient im 16. Jahrhundert. Da gab es ein Dekret am 8. April 1546, und darin heißt es über das Alte und Neue Testament: Wer aber diese Bücher nicht vollständig mit allen ihren Teilen, wie sie in der katholischen Kirche gelesen zu werden pflegen, und in der alten lateinischen Vulgata-Ausgabe enthalten sind, als heilig und kanonisch anerkennt, der sei mit dem Anathema belegt, also mit dem Kirchenbann. Es ist bis heute so, dass für einen römisch-katholischen Christen es eigentlich von der Kirche vorgegeben ist, dieser Kanon der 27 Bücher, der gilt, und davon darf man wirklich nichts wegnehmen, nichts hinzufügen. Das soll man nicht in Frage stellen. Das bleibt einfach immer so. Das ist bis hinein in die wissenschaftliche Theologie der Fall. Die zweite Position ist ganz klassisch vertreten worden durch Martin Luther. Und zwar in seinem sogenannten September-Testament, als er das Neue Testament ins Deutsche übersetzt hat und dann die Vorreden dazu geschrieben hat. Am bekanntesten ist die Vorrede zum Jakobusbrief, aber er hat auch ähnlich geurteilt zu anderen Schriften wie dem Hebräerbrief und der Johannesoffenbarung. Und da macht Martin Luther jetzt was ganz Interessantes, etwas sehr Selbstbewusstes. Er legt nämlich im Grunde dieselben oder sehr ähnliche Kriterien an, wie man das in den ersten Jahrhunderten der Kanonentstehung getan hat, und kommt dann zu anderen Ergebnissen. Wow, also das muss man sich erst mal trauen, und dann noch in dieser Zeit, im 16. Jahrhundert, beeindruckend. Hier kommen die Kernsätze. Der Jakobusbrief ist keines Apostels Schrift und wurde von den Alten verworfen. Das ist sozusagen die historische Seite der Argumentation. Die Verfasserfrage, der Jakobus war keiner der 12 Apostel. Und es gab in der frühen Kirche schon Menschen, die der Meinung waren, der gehört nicht dazu oder er ist dann erst spät hineingekommen und der war nicht so einheitlich anerkannt wie andere Texte. Es ist allerdings nicht so, dass das für den Luther der Hauptgrund war, warum er diesen Jakobusbrief nicht so leicht akzeptieren konnte, sondern der Hauptgrund war ein anderer. Vor allem spricht gegen den Jakobusbrief, dass er, so schreibt Luther, stracks wider St. Paulum und alle anderen Schriften oder alle andere Schrift den Werken die Rechtfertigung gibt. Also der inhaltliche Konflikt zwischen den Paulusbriefen und den Jakobusbrief, der kickt den Jakobusbrief raus. So ähnlich wie die inhaltlichen Spannungen zwischen den vier Evangelien und dem Petrusevangelium gegen das Petrusevangelium sprachen, und es hatte dann keine Chance. Und der vielleicht bekannteste Grund, den Luther genannt hat: Außerdem spricht gegen diese Epistel, dass sie will Christenleute lehren und gedenkt nicht einmal in solch langer Lehre des Leidens, der Auferstehung des Geistes Christi. Aber was Christum nicht lehret, das ist nicht apostolisch. Oder Luther kann dann auch sagen, es geht darum, dass etwas Christum treibet. Und das findet er im Jakobusbrief nicht. Und dann ist er einfach radikal und konsequent und klar und formuliert: Darum will ich ihn nicht haben in meiner Bibel in der Zahl der rechten Hauptbücher. Was er dann konkret gemacht hat, das kann man bis heute nachvollziehen, wenn man eine Lutherbibel aufschlägt und einen Blick ins Inhaltsverzeichnis wirft. Denn Luther hat sich zwar nicht mit seiner Meinung durchgesetzt, dass man diese Briefe aussortieren müsste, er hat sie aber in seiner Bibelausgabe an das Ende gerückt und hat mit der Nummerierung aufgehört. Also bei 23 hört es auf und dann 24, 25, 26, 27 hat keine Nummer mehr und ist plötzlich auch ganz am Ende. Man sieht hier die traditionelle Einteilung, da stehen der Hebräerbrief und der Jakobusbrief ziemlich weit vorne nach den Paulusbriefen, und bei Martin Luther rutschen die ganz nach hinten, hinter die Johannesbriefe, und bilden sozusagen den etwas weniger wichtigen Schlussteil des Neuen Testaments. Darf man das einfach so eingreifen? Ein katholischer Christ würde sagen, das darf man eigentlich nicht, also diese Kanongrenzen in Frage stellen und dieselben Kriterien anlegen, das geht nicht. Die Kirche hat es einmal verbindlich entschieden. Martin Luther hat gesagt, diese Autorität hat die Kirche für mich nicht. Und im Grunde muss ich immer wieder mir selbst neu darüber Rechenschaft ablegen, ob die Grenzen gut gezogen sind oder nicht, und muss sie vielleicht sogar auch verbessern. Martin Luther. Die dritte Möglichkeit findet man klassisch formuliert bei Karl Barth. Das ist jetzt nicht die lutherische, sondern die reformierte, die von Calvin geprägte Sicht der Dinge. Und Karl Barth hat sich mal die interessante Frage gestellt, was würde eigentlich passieren, wenn wir heute noch einen Paulusbrief finden würden, der nicht im Neuen Testament ist? Es klingt bei ihm so in seiner kirchlichen Dogmatik. Und was wissen wir, ob im Sande Ägyptens nicht noch Dinge auf uns warten, angesichts derer es vielleicht nicht einmal die römische Kirche verantworten könnte, sich auf den Begriff eines geschlossenen Kanons dogmatisch festgelegt zu haben? Und wenn man dann sagt, ja okay, aber wie sollte denn dann die Christenheit es machen, um die Kanongrenzen eventuell zu erweitern? Also bei Martin Luther ging es ja um Reduktion, bei Karl Barth jetzt geht es um Erweiterung, kommt folgende Antwort. Christen, die eine Änderung der Kanongrenzen anstreben, müssten sich getrauen, den Heiligen Geist der Schrift als des Wortes Gottes zum Zeugen für die Notwendigkeit dieser Absicht anzurufen, und sie müssten sich getrauen zu erwarten, dass dieser Heilige Geist auch der übrigen Kirche im selben Sinn sein Zeugnis geben werde. Das wird dann noch etwas weiter erklärt. Also im Grunde sagt Karl Barth, es geht gar nicht so sehr um die historischen Kriterien und die inhaltlichen Kriterien, die damals eine Rolle gespielt haben, sondern es geht um das Wirken des Heiligen Geistes, wie man das schon bei Calvin hat in seiner Institutio, der das zunächst Einzelnen und dann im Idealfall der Christenheit klar macht, dass hier noch eine weitere kanonische Schrift hinzukommt. Und wir haben dann noch Buch 28 und Buch 29, eventuell auch im Neuen Testament. Also wie gesagt, ich kenne Christen, die sagen, ich bin zwar nicht römisch-katholisch, aber ich habe eher so diesen ganz geschlossenen Kanon. Die Kirche hat es mal festgelegt und Ende. Es gibt auch diejenigen, die sagen, also ich bin da eher lutherisch, das muss man auch immer mal wieder neu diskutieren dürfen. Und zum Glück hat Luther sich ja nicht durchgesetzt, alles ist beim Alten geblieben. Oder diejenigen, die sagen, ja, aber wenn man es diskutiert, dann geht es nicht um die Kriterien von Martin Luther, sondern das muss der Heilige Geist uns dann klar machen. Ich sage zum Schluss auch noch, welcher Meinung ich bin, aber komme jetzt noch auf einen anderen interessanten Martin Luther zu sprechen, nämlich Martin Luther King. Es gab nämlich mal in den USA in den 60er Jahren amerikanische Pfarrer, die haben nach der Ermordung von Martin Luther King den Vorschlag gemacht, seine Letter from Birmingham Jail von 1963 ins Neue Testament aufzunehmen. Finde ich total sympathisch, ja. Martin Luther, ein ganz großer Held. Martin Luther King. Aber warum ich davon nicht so überzeugt bin, das kann ich auch ganz schnell sagen. Martin Luther King, der war halt kein unmittelbarer Schüler Jesu, ja. Mir würden noch ganz viele andere Leute einfallen, deren Texte ich ganz doll aufwerten würde gerne, ja. Wie zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer. Ich glaube, es sind einige Gebete von Dietrich Bonhoeffer überliefert, die müsste man ins Neue Testament erheben, ja. Aber auch dafür bin ich nicht wirklich, weil der Mann nicht in die Zeit gehört, aus der die neutestamentlichen Texte kommen und man da im Grunde einen Kategorienfehler begeht. Ich schließe mit einem letzten Statement, das sich dann für mich ganz weit von dem entfernt, womit die Kirche einmal gestartet ist. Und das ist Friedrich Schleiermacher, der in einer frühen Schrift einmal einen Satz formuliert hat, der sehr markant ist. Und zwar so: Nicht der hat Religion, der an eine heilige Schrift glaubt, sondern welcher keiner bedarf und wohl selbst eine machen könnte. Also jetzt mal so ganz drastisch gesagt, ich brauche im Grunde gar kein neues Testament mit heiligen Schriften, weil ich bin religiös so begnadet, dass ich mir meine heiligen Schriften selber machen kann. Und ehrlich gesagt, ich glaube, das ist eine Selbstüberschätzung, eine unglaubliche Selbstüberschätzung eines Menschen, der meint, er bräuchte nicht das Fundament, mit dem alles begonnen hat, sondern könnte das jetzt irgendwie aus sich selbst heraus produzieren. Zum Schluss die Antworten auf meine eingangs gestellten Fragen, um doch nochmal zu sagen, wo ich mich jetzt positioniere bei allem historischen Überblick. Vier Fragen sind es gewesen, deswegen gibt es vier Antworten. Erste Frage, warum enthält das Neue Testament 27 Bücher und wer hat das wann festgelegt? Antwort, dieser Umfang hat sich in der frühen Christenheit in einem über 300 Jahre dauernden historischen Sammlungs- und Ausscheidungsprozess als breiter Konsens herausgebildet. Und nicht mal an einer Stelle hat irgendjemand gesagt, so läuft's. Und es war auch nicht ganz schnell fertig. Es war ein langer historischer Prozess. Zweite Frage. Was für Kriterien haben bei der Kanonabgrenzung eine Rolle gespielt? Antwort. Der frühen Christenheit ging es im Kern um den authentischen Niederschlag der Lehre Jesu in den Evangelienschriften und seiner engsten Schüler in den Apostelschriften. Dritte Frage. Könnte man den Kanonumfang auch heute noch reduzieren oder erweitern? Ich würde sagen, eine Änderung der Kanongrenzen wäre anhand der ursprünglichen Kriterien theoretisch in beide Richtungen möglich. Ich halte also die Frage für legitim, passt der Jakobusbrief wirklich zum Rest des Neuen Testaments? Oder müsste ein weiterer Korintherbrief, der irgendwo gefunden wird, müsste der noch ins Neue Testament rein? Ich glaube nur, dass das praktisch total unwahrscheinlich ist, dass wir uns auf irgendwas einigen könnten in der Christenheit. Ich glaube, rein praktisch wird es immer bei 27 bleiben. Vierte und letzte Frage. Was hätte eine Veränderung des Kanonumfangs für Folgen? Meine Antwort lautet, die heutige Christenheit käme auch zurecht, wenn sie mit den Kanongrenzen der Zeit um 200 oder 300 nach Christus leben müsste. Die sind ja schließlich damals auch ganz gut klargekommen. Zum Schluss noch eine Buchempfehlung für diejenigen, die sagen, dieser ewig lange Vortrag war immer noch nicht ausführlich genug. Es gibt noch so viel zu besprechen, zu fragen und zu klären. Wo kann ich das nachlesen? Ich empfehle das Buch von Bruce Metzger, Der Kanon des Neuen Testaments, Entstehung, Entwicklung, Bedeutung. Aus dem Englischen, aus dem Amerikanischen ins Deutsche übersetzt, erschienen im Patmos Verlag, kann man sich bestellen und durchlesen und noch viel mehr nachlesen als das, was in diesem Vortrag war. Vielen Dank für euer Interesse an diesem Vortrag. Wer noch andere Vorträge hören will, findet weiteres Material auf Glauben denken. Und natürlich kann man diese Plattform, diesen Kanal auch gerne abonnieren. Dann wird man regelmäßig über weitere Veröffentlichungen informiert.